Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Schönen guten Tag. Hallo aus dem Podcast-Studio von den Mallorca-Menschen. Hallo. Und heute begrüße ich die Annette Dragun. Hi, Annette.
Ich sag mal Moin.
Genau, Moin. So, wir kennen uns ja auch schon eine Ewigkeit. Ja. Mit Sicherheit schon so 14, 15 Jahre.
Ja, kommt bestimmt hin.
Könnte hinhauen. Mhm. Aber du lebst gar nicht auf Mallorca.
Nicht mehr.
Genau, und das ist eigentlich auch der Grund, warum du jetzt hier im Podcast bist. Du bist tatsächlich, mein Lieblingswort übrigens tatsächlich, du bist die erste Rückwanderin.
Tatsächlich.
Genau. Aber erzähl doch mal, wir fangen doch lieber mal ganz am Anfang an. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt nach Mallorca gekommen bist?
Das war eigentlich die Schuld, wenn ich das mal so sagen soll, meines damaligen Ehemannes. Der hatte seine Firma in Deutschland aufgegeben und er wollte gerne in Südeuropa leben. Mhm. Und für mich war das okay. Ich wollte aber als Tierheilpraktikerin arbeiten. Das war mein Beruf und da hängt mein Herz dran bis heute. Und das war meine Bedingung. Und dann ergab sich, ich kann jetzt eine lange Geschichte erzählen, ich fasse es aber mal kurz, dann ergab sich ein Kontakt zur hiesigen Eurotierklinik, die damals größte internationale Tierklinik hier auf der Insel. Mhm. Und die suchten jemanden, der die Naturheilkunde für Haustiere abdeckt. Okay. Und durch diesen Kontakt sind wir dann auf Mallorca gelandet.
Und du warst schon in Deutschland natürlich Tierheilpraktikerin.
Genau.
Gab es das denn damals schon? Weil das ist ja auch schon ein paar Euro 50 her, ne?
Ja, ich war eine der frühen, also damals gab es wirklich nur sehr wenige. Ich habe damals im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gelebt und in dem Land war ich tatsächlich die Einzige. Tatsächlich.
Tatsächlich. Ein wunderschönes Wort. Also ich glaube, ich führe das jetzt ein, so ein Piepston, ne? Wenn ja, tatsächlich kommt. Ja. Gut, und dann warst du hier auf Mallorca, hast mit der Eurotierklinik zusammengearbeitet, damals ja noch und unter hier der Leitung von der Marianne van der Waal und der Sophia Kohmann.
Ja.
Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so.
Ja, Dinge ändern sich. Und ich war auch auf Mallorca die einzige Tierheilpraktikerin.
Und ich glaube, das ist sogar eine ewig lange Zeit.
Ja, ich bin 16 Jahre hier gewesen, habe die ganze Zeit auch gearbeitet als Tierheilpraktikerin, nicht ausschließlich, weil ich feststellen musste, dass davon alleine das Überleben nicht ganz so witzig war. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit praktiziert. Es kamen und gingen einige, aber über die Dauer war ich die Einzige. Mhm. Und dann eine liebe Kollegin, die ich schon aus Deutschland kannte, die den Bereich Pferde abgedeckt hat.
Aber reflektierend sagst du jetzt, oder wie ist jetzt dein Gefühl, wie war deine Zeit auf Mallorca? 16 Jahre hast du gesagt?
Ja.
Und retrospektiv gesehen, wie empfindest du das heute?
Es war wunderschön. Ich habe die Zeit sehr genossen. Aber als sich abzeichnete, dass es gute Gründe gibt, zurück nach Deutschland zu gehen, war das innere Gefühl so, ja, reicht auch. 16 Jahre Mallorca waren toll. Ich könnte auch noch ein paar Jahre, aber es muss nicht sein. Es reicht eigentlich. Also das war so das Gefühl, auch alles hier eigentlich erlebt zu haben, dass sich nicht mehr wirklich was Neues für mich ergibt. Das ist ja einerseits schön, aber andererseits liebe ich auch Veränderungen und auch mal Überraschungen. Und deswegen war das ein günstiger Zeitpunkt, dann nochmal quasi ganz neu anzufangen in Deutschland.
Was war für dich, rückblickend mal wieder, das No-Go auf Mallorca? Was hat dich hier geärgert, die 16 Jahre lang? Gibt es da irgendwas, was da so heraussticht?
Unpünktlichkeit. Wir sind doch sehr deutsch.
Deine oder die von den Kunden?
Naja, die von den Kunden natürlich. Ich bin ja fast zwanghaft pünktlich und ich habe vor 3 Tagen eine Bekannte hier auf Mallorca getroffen. Da ich nicht wusste, wo sie lebt und der Weg zu ihr ein bisschen schwierig war, hatten wir uns dann auf einer Tankstelle verabredet, wie man das hier so macht. Dann sollte ich hinter ihr herfahren und ich kam 10 Minuten vor der Zeit an und wer war schon da? Und da habe ich gleich gesagt, wir sind doch sehr deutsch.
Ja, man kriegt es mitunter nicht so raus. Ne? Wenn man das, ich hatte, kam ein bisschen mehr Kontakt zu Spaniern und so und die sagen, so bist du pünktlich. Das kennt ja. Sie, sind sie völlig überfordert.
Ne? Ja, ja. Und ich habe jetzt eine krasse Differenz eigentlich. Also in Norddeutschland, wo ich jetzt lebe, heißt Pünktlichkeit, man ist wirklich 10 bis 15 Minuten früher dran. Da, wenn man Gäste einlädt, muss man sich so darauf einstellen, dass man dann eben entsprechend früher fertig ist. Hier auf Mallorca kamen alle frühestens eine halbe Stunde nach Start. Ja. Und gerne auch 2 Stunden nach Start. Also das störte ja auch nicht weiter, ne? Das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich, so.
Naja, es heißt ja in Deutschland, wenn ihr zum Abendessen kommen wollt um 19 Uhr, ne, so, dann muss man ja um 6:30 da sein, damit pünktlich um 19 Uhr quasi die erste Gabel in den Mund geht.
Ja. So ist das.
Und der Spanier sagt sich, naja, dann esse ich halt meine Wurst kalt oder was auch immer.
Ja, wenn der zu 19 Uhr eingeladen wird, dann isst man um 21 Uhr.
Frühestens. So, du hast gesagt, du bist jetzt schon wieder eine Zeit lang in Deutschland. Ging das für dich problemlos? Also du bist nach Deutschland zurück, aber halt, ich glaube, ins Elternhaus?
Ja, ich bin ins Elternhaus zurückgezogen. Ich war aber 30 Jahre nicht dort. Deswegen sage ich immer auch, es war ein totaler Neustart. Das Einzige, was ich da oben, und das ist kurz vor Dänemark links, also das ist wirklich in der äußersten nördlichen Ecke Deutschlands, das Einzige, was ich dort noch hatte, waren ein paar Familienangehörige. Aber ansonsten hatte ich keine Kontakte mehr in dem Sinne. Und natürlich kenne ich in der Nachbarschaft einige Menschen, die da geblieben sind, die dort geheiratet haben, die dort ihre Kinder aufgezogen haben und jetzt schon teilweise auf Enkel warten. Ich bin mit einigen von denen zur Schule gegangen. Das heißt, so gesehen kennt man sich noch, aber es ist doch ein sehr peripheres Kennen. Mhm. Aber es ist in Ordnung. Wir haben eine gute Nachbarschaft, ohne dass das jetzt so sehr in die Tiefe geht. Also auch so, wie ich es eigentlich mag.
Aber du bist dort oben aufgewachsen.
Ja. Ich bin mit Anfang 20 da weg.
Das ist Nordfriesland, ne?
Nordfriesland.
Ich sag immer so gern Ostfriesland, weil sich da jemand immer so schön
und aufregt. Wer sich nicht festlegen möchte, der sagt dann ja auch einfach Friesland. Friesland. Ja, das ist Nordfriesland.
Du bist immer noch als Heilpraktikerin tätig?
Tierheilpraktikerin, bitte. So viel Zeit muss sein.
Ja. Und das Interessante finde ich, du hast mehrere Bücher geschrieben.
Ja. 4 Ratgeber für Hundehalter sind das inzwischen. Und ein 5. ist tatsächlich gerade jetzt im Druck. Das ist das erste Buch, das ich mit dem Minerva Verlag gemacht habe. Kräuter statt Tierarzt wird der Titel. Das erscheint jetzt im Oktober.
Also das ist nicht mehr lange hin.
Ja.
Wir verlinken natürlich auch deine Webseite. Und ich schätze mal, über die kann man auch dein Buch kaufen.
Ja, alle.
Damit man es nicht unbedingt bei Amazon kauft.
Alle Bücher.
Ist nämlich schöner, glaube ich, für dich.
Ja.
Erzähl doch aber mal ein bisschen was für die Menschen, die sich jetzt da nichts drunter vorstellen, weil sie vielleicht kein Tier haben. Was macht eine Tierheilpraktikerin?
Im Prinzip das Gleiche wie eine Heilpraktikerin für Menschen, nur eben für Tiere. Also meine Therapien sind schwerpunktmäßig Akupunktur, Homöopathie, Phytotherapie, das ist die Kräuterheilkunde, die im letzten Buch jetzt oder im neuen Buch thematisiert wird. Ich arbeite mit Bachblüten, mit dem Laser, ist auch eine ganz tolle Sache. Und dann noch so ein paar kleine Therapien, so am Rande, mal Schüsslersalze, also ja.
Der Unterschied zum Mensch ist halt, dass sich die Kommunikation ein bisschen schwer gestaltet.
Ja, das ist so. Also da bin ich doch sehr erstens auf natürlich mein eigenes Beobachtungsvermögen und auf mein Einfühlungsvermögen, also auch Palpation jetzt mit den Händen, das Tier untersuchen. Da muss ich eben sehr, sehr viel aufnehmen können. Und es hilft natürlich auch, wenn die Tierbesitzer ihre Tiere gut lesen können und wenn die gut interpretieren können. Das kann nicht jeder, also das ist unterschiedlich, wie sehr mir der Bericht des Besitzers hilft. Aber auf jeden Fall beginnt jede Therapie mit einem eingehenden Bericht, mit einer ganz ausführlichen Anamnese, wo ich quasi alles wissen will über das Tier. Nicht nur über die Krankheit jetzt, nicht nur über das eine Symptom, was gerade Sorgen macht, sondern ich brauche dann die ganze Geschichte, weil ich ja ganzheitlich arbeite.
Gibt es denn da jetzt in deiner Arbeit einen Unterschied zu vorher auf Mallorca?
Außer, dass ich nur noch deutsche Patientenbesitzer habe, kaum. Ich arbeite natürlich selbstständiger. Vorher hier auf Mallorca habe ich sehr eng mit den Tierärztinnen zusammengearbeitet. Mhm. Und das, ja, das ist tatsächlich neu. Das war auch das Spannende, was den Neustart in Deutschland angeht, dass ich da dann das erste Mal nach 16 Jahren auf mich alleine gestellt war. Spannend, aber funktioniert gut und natürlich gibt es auch bei uns Tierärzte in der Gegend, mit denen ich kooperiere.
Ist ja, glaube ich, auch Sinn und Zweck der ganzen Übung irgendwie.
Ich finde es richtig, weil es gibt nun mal Sachen, die da stoßen Tierärzte an ihre Grenzen. Und natürlich gibt es auch Sachen, da stoßen Tierheilpraktiker an ihre Grenzen. Und beides zusammen ist eigentlich das, womit ein Tier gut versorgt ist. Alles zu seiner Zeit.
Naja, ich glaube ja vor allen Dingen, dass zu der Zeit, als mit der du da angefangen hast, zusammen mit der Eurotierklinik, kann ich mir vorstellen, also wir sehen uns ja jetzt wirklich so knapp 20 Jahre zurück, ne? Mhm. Dass es halt schon was Neues war. Und wie wurde das dann damals angenommen? Weil Mallorca ist jetzt nicht so der Innovationspunkt Nummer eins auf der Welt, ne?
Ja. Wie wurde es angenommen? Einige waren sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt. Viele haben natürlich auch gefremdelt. Vor allem die Spanier haben sehr gefremdelt. Mhm. Und bis zum Schluss gab es spanische Patientenbesitzer, die von anderen Tierärzten kamen und die gesagt haben, das darf mein Tierarzt gar nicht wissen, dass ich zu dir gehe. Das ist für ihn Hexerei, das ist Teufelszeug, das ist und funktionieren kann es sowieso nicht. Ne?
Aber du, da war jetzt mein Kompliment, du hattest immerhin spanische Kunden.
Ja.
Na? Wie war denn dein Spanisch oder wie ist dein Spanisch?
Mein Spanisch wurde mit den Jahren immer besser. Wie es sich gehört. Ich habe am Anfang Kurse gemacht, ich habe mich wirklich angestrengt, ich war wirklich fleißig, ich habe Vokabeln gepaukt. Es führt auch kein Weg am Vokabellernen vorbei in meinen Augen, um eine Sprache zu lernen. Du brauchst einen gewissen Wortschatz. Und die Grammatik und alles, das stellt sich mit der Zeit auch fast von selbst ein, wenn man ein klein bisschen talentiert ist. Und wenn nicht, mit dem Wortschatz kann man sich normalerweise verständigen. Mhm. Und ich finde, zum Schluss habe ich schon ganz anständig gesprochen. Jetzt ist es natürlich so, ich komme jetzt einmal im Jahr nach Mallorca für 7 bis 14 Tage und man muss dann schon wieder graben, um einige Begriffe wieder nach oben zu schaffen.
Naja, das wird jedem so gehen wahrscheinlich. Ja, ne?
Sehe ich auch so.
Du sagst es gerade, du machst jetzt im Moment Urlaub quasi, ja. Ne? Aber ja. Letztendlich ist es ja so ein bisschen Freundschaftspflege, was du gerade machst. Ne? Du reist jetzt auch jeden Tag zu jemand anders zum Hallo sagen.
Ja, das ist auch das, wo man mit ein bisschen Wehmut zurückschaut auf die Zeit auf Mallorca. Ich habe kein Heimweh nach Mallorca gehabt. Also wie ich schon sagte, 16 Jahre waren toll und gut, dann konnte ein neuer Abschnitt beginnen. Aber natürlich hat man sich in 16 Jahren wunderbare Freundschaften aufgebaut. Und das ist das, was fehlt. Und das kannst du übers Telefon und egal über welche modernen Kommunikationsmittel nicht so ersetzen. Und dann ist es immer schön, wenn ich wenigstens einmal im Jahr hier die Rundreise mache und alle mal für eine Stunde oder zwei oder auch drei Stunden sehe und wir uns mal so wieder ein bisschen austauschen und updaten können.
Also das ist schon was, was du brauchst
auch. Das ist total wichtig. Ja, das ist das Wichtigste am Urlaub. Ich lege mich eh nicht an den Strand. Wenn, dann sitze ich im Schatten rum, aber eigentlich bin ich jetzt die ganze Woche unterwegs gewesen von Freundin zu Freundin.
Schön.
Ja.
Und du gehst, glaube ich, morgen oder übermorgen gehst du schon wieder zurück?
Ja, leider schon wieder vorbei, die Zeit.
Oh, na, du kamst ja auch krank an. Jetzt muss ich mal ein bisschen spoilern.
Ja, die ersten 3 Tage waren nicht wirklich viel wert. Deswegen wurden dann aus 10 auch nur noch 7 Urlaubstage. Oh, aber naja.
Krank im Urlaub ist immer was ganz Doofes.
Wenigstens bin ich dann wieder gesund geworden.
Ja, das ist schon mal gut.
Das macht mich auch wunderbar erholt.
Das macht Mallorca.
Sicher.
Die Sonne.
Sicher.
Heute haben wir weniger. Ich möchte aber, das war einfach mir vorher ein bisschen zu kurz mit deinen Büchern. Weil es einfach interessante Themen sind. Jetzt muss ich gestehen, ich grabe jetzt schon die ganze Zeit in meinem Karton da oben.
Ich helfe dir gern.
Ja, da würde ich jetzt gern drum ritten. Ich habe jetzt nur noch mal eins mit, wenn das Fell juckt oder sowas.
Tierischer Juckreiz.
Ah, sowas, ja.
Tierischer Juckreiz ist ein Buch, auf das die Hundehalter in Deutschland gewartet haben. Das ist auch ein Longseller. Das heißt, dass der immer noch gute Umsatzzahlen bringt, auch wenn man nicht ständig den bewirbt. Es geht um Allergien bei Hunden. Ungefähr 30% aller Hunde, sagt man, haben Allergien. Also insofern ist da natürlich ein riesengroßes Klientel. Und das merke ich auch in der täglichen Praxis. Alle Allergiker habe ich sehr, sehr viele zu behandeln.
Ja.
Das war das erste Buch, was ich unter ganz spannenden Umständen eigentlich geschrieben habe. Weil als ich in meinem Elternhaus einzog, da fing gleich ein riesengroßer Umbau an. Ich habe das ganze Haus auseinandergenommen, saniert, habe aus einer Wohnung und einer riesen Ferienwohnung habe ich erstmal 3 Wohnungen gemacht. Für meine Eltern, für mich und eine Mietwohnung. Mhm. Es wurde alles eben auch energetisch saniert. Das heißt, das war schon ziemlich aufwendig und anstrengend. Und abends saß ich in meinem alten Kinderzimmer mit meinen 4 Hunden. Und war noch angespannt von dieser Umbauerei. Praxis ging erst ganz langsam los. Und habe mir dann immer überlegt, ja, was machst du jetzt in deinem alten Kinderzimmer mit den vier Hunden? Wie bringst du jetzt den Abend rum, wenn du ja dich nicht den ganzen Abend vor die Glotze setzen willst? Und dann bekam ich die Möglichkeit, ein erstes Webinar zum Thema Allergien bei Hunden zu halten. Bin deswegen also tief ins Thema eingestiegen mal wieder und hatte dann so viel für mich wieder ins Bewusstsein gerufen und mich so sehr in die Thematik eingearbeitet, dass im Prinzip das Buch schon halb fertig war. Und dann habe ich mir gedacht, machst du halt gleich ein Buch draus. Und so wurde das fertig. Das war auch ein bisschen therapeutisches Schreiben, weil ich mich dann von diesen Umbaugeschichten und auch von der Krankheit meines Stiefvaters ablenken konnte. Der war nämlich an Demenz erkrankt. Und wir hatten eine ziemlich dramatische Phase 2017, bis er dann leider auch gestorben ist. Und durch das Buch habe ich mich aus diesem Alltag und aus diesen emotionalen Anstrengungen richtig schön rausholen können. Ja, und das war das Erste. Und dann habe ich gedacht, so ein Buch schreiben macht eigentlich Spaß. Mache ich gleich noch eins. Und dann kam das Zweite, tierisches Risiko. Da geht es um Vorsorge, was Parasiten angeht, also Würmer und auch Flöhe und Zecken. Da geht es aber auch um das große Thema Impfungen. Soll ich mein Tier impfen? Wie oft? Und ja, das ist also auch ein Buch, was eigentlich jeder Tierhalter brauchen kann. Und weil das auch so schön war, habe ich dann noch eins geschrieben. Also jedes Jahr eins. Ja. Im dritten Jahr habe ich dann tierisch grau. So bleibt der Seniorhund gesund geschrieben. Diesmal in Kooperation mit einer Physiotherapeutin, die ich gut kenne und sehr gern mag. Und die ihren Job einfach auch absolut klasse macht, Katja Wald. Und da geht's auch nicht nur darum, dass man den alten Hund pflegt, sondern eigentlich schon darum, dass man den Hund schon ins Alter gesund begleitet. Also das ganze Thema Prophylaxe, Vorsorge. Ja, wann fange ich an, meinem Hund ein bisschen mehr Gutes zu tun als Streicheln, Gassi und Futter? Ja, es gibt manche Nahrungsergänzungsmittel, die empfehle ich absolut schon etwas jüngeren Hunden, um zum Beispiel dem Abbau des Gelenkknorpels vorzubeugen. Also da stehen viele sinnvolle Dinge drin für Menschen, die einen Hund haben, der nicht mehr ganz jung ist, der aber noch nicht alt ist und der möglichst lange noch gesund bei ihnen bleiben soll. Ja, und dann kam noch tierisch kalkuliert, das Sparbuch für den Hundehalter. Aha. Da geht's einmal um die Finanzen, da geht's darum, wo kann ich denn ein bisschen Geld sparen, weil so ein Hund kostet auch Geld. Und jetzt aktuell kostet der noch deutlich mehr Geld. Ja. Also die Preise sind immens gestiegen, auch fürs Hundefutter. Ich habe da aber auch ganz viele Tipps drin, dass man einen möglichst geringen ökologischen Pfotenabdruck hinterlässt mit seinem Hund. Weil auch das kann man durch die Fütterung und durch sein Einkauf- und Konsumverhalten sehr gut steuern. Das ist das vierte Buch gewesen. Ja, und das fünfte, wie gesagt, Kräuter statt Tierarzt.
Aber ich habe schon mal erwähnt, wir tun natürlich deine Webseite verlinken unter dem Podcast. Wenn ihr das auf dem Handy anhört, müsst ihr, glaube ich, ein bisschen nach unten scrollen. Ansonsten, ja, leider ist meine Webseite noch nicht wieder am Laufen. Die bin ich jetzt aber dabei. Ich denke mal, so ein, zwei Wochen nach diesem Podcast läuft die auch wieder. Und dort sind dann noch viel, viel mehr Informationen. Annette, dann haben wir noch ein anderes Thema für dich.
Warum lachst du? Jetzt wird mir aber ein bisschen bange.
Nein, muss es ja nicht. Wir haben vorher eigentlich nichts abgesprochen, bis auf ein aktuelles Projekt, das wir nicht ansprechen dürfen. Das tue ich natürlich auch nicht. Aber es gibt ein altes Projekt. Du warst im Norddeutschen Rundfunk, im Fernsehen.
Ja, ja.
Richtig. Und zwar hieß das, ich weiß jetzt gerade, war das eine Quizshow oder was war das?
Das war die NDR-Quizshow.
Ja, die Perle des Nordens.
Nicht Perle, die Leuchte.
Die Leuchte.
Ich darf mich mit Recht die Leuchte des Nordens nennen, weil ich diese Quizshow Anfang letzten Jahres gewonnen habe. Da gab es dann so einen kleinen Leuchtturm, der sogar leuchtet.
Ach süß.
Und das war eine spaßige Angelegenheit. Also sowas finde ich toll, das unterbricht den Alltag.
Ja. Bringt denn aber, jetzt gehen wir mal auf den praktischen Nutzen von so einer Fernsehsendung, passiert denn danach irgendwas? Also kommen denn da wirklich Kunden, die sagen, Mensch, ich habe es in der Quizshow gesehen, gucken Sie doch mal nach meinem Hündchen oder Kätzchen oder was auch immer.
So einen unmittelbaren Werbeeffekt habe ich nicht festgestellt. Einige, die mich sowieso kannten, haben mich gesehen und waren völlig hin und weg und begeistert. Oh, guck mal, die Annette ist im Fernsehen.
Das kenne ich. Ich war mal im Radio und habe Werbung gemacht im Radio vor vielen Jahren, vor 10 Jahren. war der einzigste Effekt daraus, war, dass Leute mich angerufen haben, die mich kannten oder die ich kannte und haben gesagt, ich habe die im Radio gehört, fand ich toll.
Mhm. Ja.
Mehr passierte aber nicht.
Nee, also ein Werbeeffekt hatte das so nicht. Dafür habe ich es aber auch nicht gemacht, sondern wirklich aus Spaß an der Freude, weil ich mal was anderes erleben wollte. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, erstmal, wo ich da angenommen wurde. Und dass ich das Ding dann auch noch gewonnen habe. Also mitten in der Sendung, das wird ja aufgezeichnet, aber ungefähr weißt du ja, wann die Hälfte so rum ist.
Ja.
Da hatte ich das Gefühl, das ist so geil.
Könnte
ich habe so einen tollen Tag. Ich habe das, ich hatte mir vorgenommen, ein mich zu amüsieren und mich nicht extrem zu blamieren. So, und bei dem, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich mich nicht blamieren werde, weil ich stand einfach schon mal ziemlich gut da.
Ja.
Und amüsiert habe ich mich sowieso. Ich fand es total interessant und spannend und ich habe so einen Spaß gehabt an der Geschichte, auch wenn es natürlich sehr aufregend war, aber auch ein bisschen Lampenfieber gehört dazu.
Ja.
Und deswegen ist das einfach auch so ein Erlebnis, auf das man gerne zurückblickt. Und die ersten Tage danach, ich hatte diesen kleinen Leuchtturm, den habe ich im Schlafzimmer stehen, so wenn ich wach wurde, fiel mein Blick da drauf, dann musste ich immer so lachen, weil ich dachte mir, ich bin Leuchte des Nordens. Ich durfte es aber ein halbes Jahr lang nicht erzählen, weil dann erst die Ausstrahlung war. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Oh, so lange musste ich dicht halten und meine Familie auch. Aber nee, war ein ganz tolles Erlebnis.
Ich bin mir nicht ganz sicher, war da nicht nochmal noch irgendeine Sendung?
Ich war einmal bei das ist ja das Rote Sofa, NDR-Fernsehen auch. Aha. Da gab es mal einen kurzen Bericht, wo ich drin war zum letzten Buch, tierisch kalkuliert. Und ach, ich war schon mehrmals im Fernsehen. Als ich auf Mallorca war, da hat zum Beispiel auch der NDR mal eine Reihe gemacht, Nordlichter im Süden oder Nordlichter auf Mallorca. Und da war ich dann eben die Tierheilpraktikerin aus Norddeutschland auf Mallorca. Da haben die auch über mich gedreht. Das war sogar im ersten Jahr, wo ich auf Mallorca war, also 2002 oder 2001 so, ja.
Die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Ich weiß noch, wie wir hier in Jukmajor dich verabschiedet haben.
Das war so schön. Ich habe, das habe ich heute noch meiner Gastgeberin und Freundin erzählt. Ich war ja die letzte Woche dann hier, also ich war schon mehrere Wochen in Deutschland gewesen und kam dann für 10 Tage oder sowas nochmal hierher, um die letzten 7 Sachen zusammenzuräumen und dann mit den Hunden und einer Katze nach Deutschland zu reisen, mit 4 Hunden und einer Katze.
Mhm.
Und es war eine unglaublich anstrengende Woche, weil bei mir privat auch so viel hier dann im Wandel gewesen war, die letzten Tage auf Mallorca. Ich wollte so gerne Abschied feiern, aber ich merkte, ich krieg da überhaupt nichts mehr hin. Dann habe ich in unsere Freundesgruppe einfach nur reingeschrieben, ich würde mich total freuen, wenn wir am Donnerstagabend zusammen was essen gehen können. Ich schaffe es nicht, jetzt noch eine Abschiedsparty zu organisieren. Aber wer kommen möchte, ich würde mich freuen, möglichst viele dann nochmal zu sehen auf dem Abschiedsschluck. Und dann hat sich gleich jemand bereit erklärt, den Tisch zu reservieren und so ein bisschen die Organisation. Dann war ich da raus und habe mich noch gewundert, dass so wenige sich anmelden in der Gruppe. Aber so richtig habe ich mich auch um nichts gekümmert, weil ich war total gestresst und angespannt mit den 4 Hunden nach Deutschland. Also das lag mir schon auf dem Magen. Und dann kam ich Donnerstagabend in das Restaurant, was wir verabredet hatten. Und dann waren da, glaube ich, 40 Leute. Ja, da war der komplette Freundeskreis. Die ganze Kneipe war nur für uns den Abend. Und ihr hattet diesen unglaublichen Film gemacht, noch dieses Video, wo ihr die ganzen Abschiedsbotschaften zusammengeschnitten habt von den Freunden, auch die nicht mehr auf Mallorca waren, und noch Fotos zusammengeschnitten und tolle Musik, Partymusik und so tolle Erinnerungen. Das habe ich natürlich auch noch, das Video. Manchmal gucke ich das. Das war mit so viel Liebe gemacht, also dieses Video und auch der Abend. Ich war so gerührt, also ich konnte überhaupt keine Emotion zeigen. Ich war völlig überfordert. Irgendwann fragte meine Freundin mich, freust du dich gar nicht?
Und zwar exakt in diesem Ton, exakt auf die Silbe genau. Ja,
jeder wird auch wissen, wer es war.
Jeder.
Freust du dich gar nicht? Und ich habe gesagt, ich bin gerade so an die Wand geklatscht. So, aber natürlich habe ich mich riesig gefreut. Wer so einen Freundeskreis hat, eigentlich hätte ich in dem Moment den Flug nach Deutschland absagen müssen und gerade hier bleiben müssen.
Kann wieder da bleiben, den ganzen Rotz wieder aus Deutschland herholen.
Genau, ich kann jetzt nicht weg.
Aber ich muss auch sagen, also wir haben einen ähnlichen Bekanntenkreis mit ganz, ganz viel Überschneidung. Ich finde es faszinierend, dass man halt doch solche Freundschaften auf Mallorca pflegen kann. Ich habe den ein oder anderen Protagonist in meinem Podcast oder wenn ich auch Video-Interviews für andere Formate gemacht habe, dass es doch immer wieder vorkommt, dass eine Vereinsamung stattfindet auf Mallorca.
Ja.
Dass es unheimlich viele Menschen gibt, die einfach vielleicht weil sie zu introvertiert sind, ja, oder einfach auch die Angst haben, jetzt mal jemand anzusprechen oder so. Aber das hatten wir ja in unserem Freundeskreis überhaupt nie. Also da ist man ja durchgereicht worden, auch so ein Stück weit, ne?
Ja, ja, da hat man dann, wenn man da erstmal drin war, hat man gleich ganz viele Kontakte, teilweise eben dann auch bald Freunde gehabt, ja, ne? Aber was ich immer gesagt habe während meiner Zeit auf Mallorca, war, dass hier die Freunde zu einem gewissen Maß ja auch die Familie ersetzen, ja, müssen. Das stimmt. Und das ist so wichtig, dass man sich da wirklich gegenseitig hilft und dass man sich gegenseitig beisteht. Wirklich von A bis Z, ne? Ich war in meinen ersten Jahren auf Mallorca auch durchaus mal einsam. Also bis ich dann eben so meine ersten Freundschaften eben auch so nennen konnte. Ich meine, wenn man jemanden kennenlernt, ist es ja nicht gleich irgendwie der dicke Freund. Bei mir jedenfalls nicht.
Ich bin, bei mir auch nicht.
Ich bin Nordfriese, das dauert. Das dauert.
Ne? Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe gerade, kannst du dich noch erinnern, als dieser Flensburger Bölkstoff auf den Markt kam, ja, von diese Werbung dazu damals, also die Brauerei damals gemacht, mhm, hat. Das spricht so für Norddeutschen. Also da kommt ein Cabrio an drei Männer hergefahren, herrlich, die einen Bölkstoff in oder ein Bier in der Hand haben und die fragt, wo geht's denn dahin? Das ist mittlerweile auf 5 oder 6 Sprachen und die reagieren halt nicht. Und der fährt weiter und dann sagten die, oh, der sabbelte ja ganz schön viel.
Ich kenne den noch anders, nämlich eben auch, dass der dann in verschiedenen Sprachen versucht hat, da eine Auskunft rauszukitzeln und keine Antwort kriegte und schließlich abgehauen ist. Und dann sagt der eine da mit seinem Bier in der Hand, ganz schön heißen Schlitten fuhr der. Dann sagt der andere, ja, aber genützt hat es ihm nichts. Und dann eben plopp, ne, Bölkstoff.
Und wie kommt dir das jetzt vor, wenn du, also das sind ja zwei Mentalitäten. Hier wird ja doch schon gern ein bisschen mehr gesabbelt. Und jetzt bist du da oben, wo eher, naja, jedes Wort ist einfach eine Kalorie zu viel verbraucht.
Ach, das ist ein Vorurteil. Wir können auch reden. Wenn wir wollen.
Wenn wir wollen.
Wenn wir wollen. Und wenn die richtigen Menschen uns ansprechen, ja. Oder wir mit den richtigen Menschen zusammensitzen. Weißt du, was ganz toll ist in Nordfriesland, also in dem Landstrich, wo ich lebe, wenn irgendwo was los ist, ja, Flohmarkt, Sommerfest, irgendwas, ja, die gehen alle dahin.
Feuerwehrfest.
Die gehen alle dahin. Ja. Ja, sowas ist ja mehr so eingeschränktes Klientel, aber alles, was öffentlich ist und auch so Konzerte eben, ne, die gehen alle dahin, die sind wirklich vergnügungssüchtig, das traut man denen gar nicht zu.
Ja, das ist schon zweifelhaft, obwohl der Mallorquiner könnte, glaube ich, auch ein ähnlicher Menschenschlag sein.
Ja.
So ein bisschen so, ja, ich versuche gerade die Unterschiede rauszufinden, schwierig.
Mir fiel immer auf, ich fand immer, die Mallorquiner erzählen einem alles dreimal.
Wiederholung hasse ich.
Ja, ich auch. Und das passiert bei uns nicht so oft. Nicht, wenn es nicht nötig ist.
Ja, ist ja, ja wieder zu viel geredet.
Ja, ja.
Liebe Annette, die Zeit verflog. Du hast ja auch noch Termine. Du bist richtig, ja nur noch bis morgen da.
Ja.
Muss noch ein paar Leute abklappern.
Die Liste ist noch nicht abgehakt.
Ja, ne, 3 Tage fehlen, ne?
Ja.
Ja, und man muss da ja auch immer aufpassen, dass nachher keiner beleidigt ist.
Mm.
Schwieriges Thema. Mm. Aber die hören dich dann ja jetzt vielleicht im Podcast.
Ja, also die ich diesmal nicht gesehen habe, dann ganz liebe Grüße. Und nächstes Jahr komme ich hoffentlich wieder für ein paar Tage und dann hole ich das nach.
Annette, ich danke dir fürs Kommen, vor allen Dingen für das Kurzfristige. Also ich habe dich ja erst gestern Abend dazu verdonnert, heute den Podcast halt zu nehmen. Nach ungefähr 10 Neins hast du aufgegeben, hast Ja gesagt. Danke dafür.
Du hattest ja auch Schützenhilfe.
Ja, ich hatte definitiv Schützenhilfe.
Da hat ja jemand beim Überreden geholfen. Und ach, weißt du, was ist auch schön, hat auch Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bitteschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Heimflug.
Danke.
Und grüß deine Tiere.
Ja.
Ich danke dir recht herzlich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.